Guten Morgen an diesem zweiten Sonntag im Jahr 2018. Ganz neu sind wir noch in 2018 und so ein neues Jahr, so ein Anfang von einem Jahr. Das ist ja auch immer eine wunderbare Gelegenheit, so sich Dinge vorzunehmen, Dinge zu ändern, sich gute Vorsätze zu nehmen. Und zu dem Thema habe ich ein bisschen geforscht und habe dazu interessante Zahlen gefunden. Von denjenigen, die sich solche Vorsätze nehmen, hat bereits nach einem Monat, ein Viertel, das Ganze wieder aufgegeben. Nach 3 Monaten ist es noch die Hälfte und langfristig halten 88% ihre Vorsätze nicht. Im Januar zum Beispiel haben Brauereien, nichts zu lachen, der Bierumsatz bricht um ein Drittel ein und beschert den Brauereien angeblich 150 Millionen Euro Verlust. Ob jemand da die positiven Effekte vom Gesundheitswesen dagegen gerechnet hat, weiß ich nicht. Am anderen Ende dieser Skala gibt es die Weight Watchers. 25% aller Anmeldungen sind im Januar, also in einem Monat, ein Viertel aller Anmeldungen. Ich weiß nicht, Molly, wie es bei dir ist. Bitte? Ich weiß nicht, wie es bei Lebe leichter ist. Da kann man melden sich jetzt hoffentlich alle im Januar an. Auch die Fitnessstudios, auch für die ist es im Januar super Monat, 60% Neuanmeldungen mehr als sonst. Die Nachhaltigkeit ist allerdings in diesen Fitnessstudios, wahrscheinlich bei Weight Watchers auch, schlechter als der Durchschnitt. Bis Ende März geht gerade noch ein Drittel der Neuangemeldeten ins Fitnessstudio. Das sind so ziemlich deprimierende Zahlen und wohl sehen das auch 62% der Deutschen so, denn die nehmen sich überhaupt erst gar keine guten Vorsätze, weil sie sowieso nicht einhalten. Und jetzt sind es ja schlechte Sachen so an sich. Ja, also mehr Sport zu machen, weniger Alkohol zu trinken oder abzunehmen. Ich kann meinen Bauch so relativ gut jetzt da hier hinterm Pult verstecken, aber irgendwann muss er wieder vorkommen. Da wäre es ja wohl sinnvoll, sich gesünder zu ernähren. Überhaupt so allgemein klingen die Ziele, so das, was sich Deutsche vornehmen im neuen Jahr, ziemlich sinnvoll. Ich habe die Top 10 mal für euch dabei. Platz 10 ist sparsamer sein. Platz 8 und 9, da muss ich jetzt ganz arg so in die Richtung schauen. Weniger Zeit am Computer verbringen und nicht ständig aufs Handy schauen. Platz 7, mehr Zeit für die Familie haben, dann weniger Alkohol trinken, mit dem Rauchen aufhören, mehr Sport treiben, Gewicht verlieren, gesünder ernähren und Platz 1 ist Stress vermeiden. Das würde jetzt von uns keiner schlecht finden, auch wenn meiner Meinung nach so das wichtigste Ziel, intensiver mit Gott leben, fehlt. Deswegen sind das alles keine schlechten Sachen. Anders ausgedrückt, wissen, was richtig ist, das tun wir schon. Aber es scheitert doch meistens an der, zumindest an der konsequenten Umsetzung. Mehr als ein kurzes Strohfeuer ist meistens nicht drin. Das Paradoxe dran, es liegt nicht dran, dass diese Ziele irgendwie unattraktiv sind. Wer will schon nicht gesund sein? Wer will keine gute Figur haben? Wer möchte nicht zufrieden sein, Freundschaften pflegen, Zeit mit der Familie verbringen, stressfrei durchs Leben gehen und so weiter? Aber ganz offensichtlich ist es so, dass ein lohnenswertes Ziel allein nicht ausreicht. Und irgendwie gibt es doch dann da ein Problem. Und das Problem kennen auch Christen auch oder vor allem im geistlichen Bereich sehr genau. Wir wissen, was gut und was richtig ist, aber wir tun das Gegenteil. Ich bin überzeugt, dass jeder Christ mit der Diskrepanz lebt, so wie ich auf jeden Fall. Wir waren heuer im Sommer in Rumänien im Urlaub und dann saßen wir da abends zusammen. Rahels Onkel hatte Geburtstag und dann irgendwann so im Lauf des Abends sind dann so Diskussionen losgegangen über biblische Themen und ich bin da so gesessen und habe nachgedacht und da ist mir das nochmal so richtig bewusst geworden, wie das so, dieser Kampf, dieser innerliche zwischen dem, was ich weiß und was ich wirklich tue. Und ich bin dann in die Küche gegangen, habe in meiner Bibel gelesen, im Römerbrief und war überwältigt davon, wie Gott in dem Moment so in meine Situation, in das, was ich empfunden habe, hineingesprochen habe. Und über genau diese Verse möchte ich heute mit euch nachdenken. Den Text dazu finden wir in Römer 7. Ich habe heute keine Verse mitgebracht an der Wand, aber es ist ganz einfach. Alle direkten Bibelzitate sind heute aus dem Römerbrief, also insofern muss man nicht viel blättern. Genau, ich lese mal ab Vers 15. Denn ich begreife mein Handeln nicht. Ich tue nicht das, was ich will, sondern das, was ich hasse. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, erkenne ich an, dass das Gesetz gut ist. Dann aber bin nicht mehr ich es, der so handelt, sondern die in mir wohnende Sünde. Ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist bei mir vorhanden, aber ich vermag das Gute nicht zu verwirklichen. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Das ist so ziemlich genau das, was zumindest oft ich feststellen muss, und ich bin überzeugt, ich bin nicht der Einzige. Wir schauen uns den Text später noch genauer und auch noch weiter an. Am Anfang aber möchte ich mit euch so einen kleinen Rundflug über den Römerbrief machen, damit wir den richtigen Kontext haben, weil wenn wir das nicht machen, kommen wir leicht zu falschen Schlüssen. Überhaupt ist der Römerbrief ein wunderbares Stück Bibel. Ich weiß, das ist immer gefährlich, sowas zu sagen, weil alle Teile der Bibel wichtig sind. Dennoch, Römerbrief ist wirklich genial. Ich habe 7 Ausschnitte von Kapitel 1 an hergenommen. Das könnte man natürlich vertiefen, aber wir wollen ja eigentlich noch zu unserem eigentlichen Thema kommen. Punkt 1, mit dem Paulus sich beschäftigt, ist: Was ist Sünde? Das stellt er ziemlich an den Anfang seines Briefes. Und da sie sich weigerten, Gott anzuerkennen, lieferte Gott sie einem verworfenen Denken aus, sodass sie tun, was sich nicht gehört. Sie sind voll. Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier und Bosheit, Vollneid, Mord, Streit, List und Tücke, sie verleumden und treiben üble Nachrede, sie hassen Gott, sie sind überheblich, hochmütig und prahlerisch, erfinderisch im Bösen und ungehorsam gegen die Eltern, sie sind unverständig und haltlos, ohne Liebe und Erbarmen. Das ist die Ausgangslage, so sind wir Menschen. Und das ist überhaupt nicht so, wie Gott sich das mal gedacht hatte. Der zweite Punkt, über den er sich Gedanken macht oder den wir rausnehmen, ist so die Erwählung von Juden und Heiden. In der Gemeinde von Rom gab es diese beiden Gruppen, also zum einen Juden-Christen, das heißt, das sind Juden, die Jesus erkannt haben, die sich bekehrt haben, und Heiden, das sind welche wie wir, die eigentlich keine Israeliten sind, aber eben durch die Annahme von Jesus Teil von Gottes Volk geworden sind, was die Juden vorher schon immer waren. Und jetzt ist die Frage, und für die Gemeinde in Rom, in dem eben beide Gruppen sind, ist natürlich so eine Frage: Haben die Juden irgendwie so eine Art Vorrangstellung? Und deshalb stellt Paulus, der ist ja selber bekehrter Jude, die beiden Gruppen mal gegenüber. Ob es einen korrekten Anlass dafür gibt, wissen wir nicht. In dem Text nennt er sie beschnittene, unbeschnittene, beschnittene Juden, unbeschnittene Heidenchristen. Die Beschneidung ist nützlich, wenn du das Gesetz befolgst. Übertrittst du jedoch das Gesetz, so bist du trotz deiner Beschneidung zum Unbeschnittenen geworden. Was ist nun der Vorzug der Juden, der Nutzen der Beschneidung? Er ist groß in jeder Hinsicht, vor allem ihnen sind die Worte Gottes anvertraut. Und dann ein Stück weiter, was heißt das nun? Sind wir als Juden im Vorteil? Ganz und gar nicht. Denn wir haben vorher die Anklage erhoben, dass alle, Juden wie Griechen, unter der Herrschaft der Sünde stehen. Er widerspricht sich auf den ersten Blick. Einmal sagt er, die Juden haben einen großen Vorteil. Dann sagt er, sie haben keinen. Da müssen wir aufpassen und schauen, warum die Juden einen Vorteil haben. Sie sind der Hüter von Gottes Wort. Und das ist mit Sicherheit Vorrecht und Bürde auf einmal. Lest dazu mal das Alte Testament. Ansonsten klares Urteil, alle Menschen sind Sünder. Der dritte Punkt, Errettung aus Gnade. Das ist im dritten Kapitel die zentrale Aussage vom Römerbrief, eigentlich die zentrale Aussage vom gesamten Neuen Testament. Nirgendwo aber sonst findet man das so ausführlich, so deutlich, so klar, dass der Mensch gerettet wird allein aus Gnade. Denn es gibt keinen Unterschied. Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Ohne es verdient zu haben, werden sie gerecht, dank seiner Gnade, durch die Erlösung in Christus Jesus. Ihn hat Gott dazu bestimmt, Sühne zu leisten, mit seinem Blut, Sühne wirksam durch Glauben. So erweist Gott seine Gerechtigkeit durch die Vergebung der Sünden, die früher in der Zeit seiner Geduld begangen wurden. Er erweist seine Gerechtigkeit in der gegenwärtigen Zeit um zu zeigen, dass er gerecht ist und den gerecht macht, der an Jesus glaubt. Kann man sich da noch rühmen? Das ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Durch das der Werke? Nein, durch das Gesetz des Glaubens. Denn wir sind der Überzeugung, dass der Mensch gerecht wird durch Glauben, unabhängig von den Werken des Gesetzes. Drei der vier Soli, diese grundlegenden Grundsätze der Reformation, finden sich in den paar Versen. Der Mensch wird gerechtfertigt allein aus Gnade, durch allein den Glauben an allein Jesus. Vierter Punkt oder Frage: Hat Gott sich seit dem Alten Testament geändert? Das ist natürlich für Judenchristen interessant. Die kannten Gott natürlich so aus der Bibel, aus den Schriften. Und früher war doch das irgendwie alles anders. Ist jetzt irgendwie, hat Gott sich geändert? Und für diese Gruppe macht Paulus einen Schwenk ins Alte Testament, um zu beweisen, dass es schon immer der Glaube war, auf den es Gott ankam und nicht der Buchstabe, nicht das Gesetz. Denn Abraham und seine Nachkommen erhielten nicht aufgrund des Gesetzes die Verheißung, Erben der Welt zu sein, sondern aufgrund der Glaubensgerechtigkeit. Abraham hat überhaupt nicht durch das Gesetz gerecht werden können. Warum nicht? Weil es das Gesetz überhaupt nicht gab. Das hat noch ein paar hundert Jahre gedauert, bis das Gesetz überhaupt von Gott gegeben wurde. Abraham hat seine Heimat verlassen, er hätte seinen Sohn geopfert und das alles aus Glauben, weil er Gott geglaubt hat. Überhaupt hat das ganze Volk Israel in seiner Anfangszeit ohne Gesetz gelebt. Selbst der Auszug aus Ägypten war zu einer Zeit, als es noch kein Gesetz gab. Also, klare Aussage, Gott hat sich nicht geändert. Das, oder so wie es Paulus beschreibt, das war schon immer Gottes Plan. Fünftens, die Einmaligkeit Jesu Opfer. Als Gott am Berg Sinai Mose das Gesetz gegeben hat, gab es sehr ausführliche Vorschriften, wie sie sich zu verhalten hatten. Und natürlich haben die Juden damals gegen die Gebote oder als Gesamtheit das Gesetz verstoßen. Und deshalb haben sie immer genau vorgeschriebene Opfer bringen müssen. Einerseits, um Sünde zu sühnen, andererseits, um sich aber einfach auch bewusst zu machen, wohin Sünde führt, nämlich zum Tod. Folglich waren es die Juden gewöhnt, dass sie ständig geopfert haben. Jesu Opfer hat allerdings eine ganz andere Wirkung. Wen das genauer interessiert, dem lege ich den Hebräerbrief ans Herz, Kapitel 7 bis 10, 4 Kapitel lang, sehr ausführlich, weshalb dieser Opferdienst im Tempel, das quasi, oder Jesus mit seinem Tod den Opferdienst ein für alle Mal beseitigt hat. Auch Paulus lässt hier im Römerbrief keinen Zweifel und schreibt im 5. Kapitel, wie durch den Ungehorsam des einen Menschen, das ist Adam, die vielen zu Sündern wurden, so werden auch durch den Gehorsam des einen, Jesus, die vielen zu Gerechten gemacht. Das führt Paulus weiter aus, aber das ist hier schon klar. Jesus allein ist genug, es braucht nichts dazu und auch keine Wiederholung. Sechster Punkt, sollen wir weiter sündigen? Wenn man sich das so anschaut und genau überlegt, könnte man ja sagen, naja, das ist ja alles schön und gut. Jetzt sündigen wir mal so richtig drauf los, weil wenn wir so richtig drauf los sündigen, dann hat Jesus so richtig Gelegenheit zu zeigen, wie mächtig er ist, weil er viel mehr Sünde vergeben kann. Und wenn wir wirklich immer nur einzelne Verse herausziehen würden, dann könnten wir tatsächlich zu so einer Ansicht kommen. Dem widerspricht Paulus aber vehement. Was sollen wir hierzu sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Das sei ferne. Paulus betont dann im 6. Kapitel ist es immer weiter, dass wir ein heiliges Leben führen sollen. Gnade und heiliges Leben widersprechen sich nicht, aber der Walter hat es schon angekündigt, darum werden wir uns noch ausführlich kümmern. Welchen Sinn hat das Gesetz dann überhaupt? Punkt 7. Auch das erklärt Paulus. Nun heißt es, dass das Gesetz Sünde ist? Keineswegs. Jedoch habe ich die Sünde nur durch das Gesetz erkannt. Zusammengefasst, alle Menschen, unabhängig von der Herkunft, haben Gottes Gebote übertreten und übertreten sie. Gott hat alle seine Gesetze nur gegeben, damit wir erkennen, wie weit wir daneben liegen und wie nötig wir Gnade haben. Jesus hat durch seinen stellvertretenden Tod am Kreuz das vollkommene, einmalige und endgültige Opfer gebracht und schenkt Vergebung jedem, der an ihn glaubt. Nachdem wir jetzt geheiligt sind, sollen wir auch ein heiliges Leben führen und uns von der Sünde fernhalten. So weit, so gut und so verständlich und einigen hier bestimmt auch soweit bekannt. Und jetzt sind wir bei unserem Ausgangspunkt, wo wir mal gestartet sind. Es ist völlig klar, dass das so ist und uns ist es auch bewusst, dass das richtig ist, das Gesetz. Aber irgendwie hat schon damals, wie auch für uns heute, die Praxis in der Gemeinde irgendwie anders ausgesehen. Und in die Situation hinein schreibt Paulus unseren Predigttext, denn ich begreife mein Handeln nicht, ich tue nicht das, was ich will, sondern das, was ich hasse. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, erkenne ich an, dass das Gesetz gut ist. Paulus geht's da wie uns, der begreift selber nicht, was er tut. Paulus war Pharisäer, das war diese strengste Gruppe von Juden, die es gab, die wirklich alles versucht haben, um Gesetze zu halten, die haben das ganz hochgehalten, haben sich alle möglichen Regeln außen drum herum gebaut, damit sie ja nie ein Gebot verletzen. Und das ist wichtig, das vor Augen zu haben, wenn Paulus sowas schreibt. Paulus ist einer, der wirklich von sich sagen kann, ich habe es versucht. Ich habe wirklich versucht, das alles einzuhalten. Und, Klammer auf, ich habe auch so getan, als würde ich es einhalten. Aber ich habe begriffen, ich kann es nicht, ich schaffe es nicht. Du weißt nicht, wie schlecht du bist, bevor du versuchst, gut zu sein, hat C.S. Lewis einmal gesagt. Und genau so ist es. Du merkst erst, wie schwer Eiskunstlauf ist, wenn du selber mal aufs Eis bist. Zuschauen und sich vorstellen, wie man da seine Pirouetten dreht, das ist einfach. In der Gnadenzeit, in der wir jetzt heute leben dürfen, ja, leben dürfen, haben wir die Tendenz, das Gesetz, ich sag's mal salopp, so als was Überholtes anzusehen. Ja? Ja, Gesetz und Altes Testament ist schon in Ordnung und so, ein bisschen engstirnig, aber wir leben in der Zeit des Neuen Testaments und ey, was soll's? Alles halb so wild, ja, halb so wichtig. Dem hat Paulus aber vorher ganz klipp und klar schon widersprochen. Soll das heißen, dass das Gesetz Sünde ist? Keineswegs. Dass das Gesetz richtig und gut ist und dass wir heilig leben sollen, das ist völlig klar. Ich erkenne an, dass das Gesetz gut ist. Nur eines, und auch da lässt Paulus überhaupt keinen Zweifel dran, eines kann das Gesetz nicht, uns vor Gott gerecht sprechen. Und was noch viel wichtiger ist, haben wir schon gehabt, es war nie dazu bestimmt. Wir erinnern uns, Abraham hat das Gesetz überhaupt nicht gekannt. Was hat es dann für einen Grund? Das Gesetz hatte den Grund, Sünde sichtbar zu machen, damit Paulus und genauso wir heute zu der Erkenntnis kommen, ich begreife mein Handeln nicht. Paulus zieht dann hier den logischen Schluss, wenn ich eigentlich was anderes machen will, wenn ich, als ich eigentlich will, wenn ich ganz anders sein will, als ich bin, wenn ich eben nicht ungerecht, habgierig, boshaft, neidisch, streitsüchtig, listisch, tückisch, verleumderisch, überheblich, hochmütig, prahlerisch und so weiter sein will, dann erkenne ich das Gesetz an. Dann erkenne ich, dass Gottes Regeln gut und richtig sind. Und das ist so etwas, was jeder Mensch zu einem gewissen Teil weiß. Dazu braucht er gar nicht in der Bibel lesen. Das ist für mich so einer der Punkte, an der man Gott erkennen kann, in der man die Schöpfereigenschaft Gottes erkennen kann, dass er das gemacht hat. Denn diese Regeln hat Gott jedem Menschen irgendwo ins Herz geschrieben. Sagt ihr, naja, aber es gibt doch Diebe zum Beispiel. Und wenn die das so falsch finden würden, dann würden die das doch nicht machen, oder? Das stimmt schon, die finden das in Ordnung, ja? Aber nur so lange, wie sie klauen. Beklaut einmal einen Dieb. In dem Moment wird er ganz schnell seine Meinung ändern und wird es falsch finden. Genauso prahlen. Natürlich gibt es Leute, die jedem erzählen müssen, wie toll sie sind und was sie alles machen und was sie alles können. Aber wenn derjenige mal so einem Pfau zuhören muss, dann ist der mit Sicherheit genauso genervt wie jeder andere. Schauen wir uns mal so die nächsten Verse an. Dann aber bin nicht mehr ich es, der so handelt, sondern die in mir wohnende Sünde. Ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist bei mir vorhanden, aber ich vermag das Gute nicht zu verwirklichen. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, dann bin nicht mehr ich es, der so handelt, sondern die in mir wohnende Sünde. Ich stoße also auf das Gesetz, dass in mir das Böse vorhanden ist, obwohl ich das Gute tun will. Denn in meinem Inneren freue ich mich am Gesetz Gottes. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das mit dem Gesetz meiner Vernunft im Streit liegt und mich gefangen hält im Gesetz der Sünde, von dem meine Glieder beherrscht werden. Zwei Erkenntnisse formuliert Paulus hier, und die sind ihm so wichtig, dass er sie mehrmals wiederholt. Erstens, ich weiß, was gut und richtig ist, aber ich tue es nicht. Im Gegenteil, ich tue das, was ich nicht will. Und zweitens, es gibt einen Unterschied zwischen ich, zwischen das, meinem Inneren und, also auf der einen Seite und auf der anderen Seite, zwischen Sünde und Glieder bzw. Fleisch, je nach Übersetzung. Auch die alten Griechen, die haben das geglaubt, so eine Dualität, so ein Zweigestirn, dass es einen Körper gibt, der von Haus aus schlecht ist und dass es einen Geist gibt, der von Haus aus gut ist. Und quasi der Geist muss nur durch den Tod befreit werden vom Körper. Das war der Grund auch, warum die Griechen sich so stark auf das Geiste hier, aufs Denken und Philosophieren verlegt haben. Wenn wir die Briefe aus dem Römerbrief vorher nicht angeschaut hätten, kämen wir vielleicht auch zu diesem falschen Schluss. Das ist hier nicht gemeint. Es gibt zwei Menschen. Wir müssen dabei berücksichtigen, dass das Fleisch oder die Glieder im Neuen Testament das Irdische bezeichnet. Es gibt so einen irdischen, fleischlichen, alten Menschen, einen Menschen, in dem die Sünde wohnt. Und die Sünde kam mit Adam in die Welt. Diese Sünde, das ist wie eine hoch ansteckende Krankheit. Jeder Mensch ist mit ihr von Geburt an infiziert. Und weil alle Menschen das haben, kann man ihr auch nicht ausweichen. Auf der anderen Seite gibt es aber einen Menschen, der weiß, was gut und richtig ist. Das hast du dir jetzt schön ausgedacht, Tobias, könnte jemand behaupten. Schauen wir mal ein Stück im Römerbrief zurück an einer Stelle, an der wir schon waren. Was bedeutet das nun für uns? Sollen wir etwa weiter sündigen, damit Gott Gelegenheit hat, uns seine Gnade in ihrer ganzen Größe zu zeigen? Natürlich nicht. Als Christen sind wir für die Sünde tot. Wie könnten wir da noch länger mit ihr leben? Ihr wisst doch, was bei der Taufe geschehen ist. Wir sind auf den Namen von Jesus Christus getauft worden und haben damit auch Anteil an seinem Tod. Durch die Taufe sind wir also mit Christus gestorben und begraben. Und wie Christus durch die Herrlichkeit und Macht seines Vaters von den Toten auferweckt wurde, so haben auch wir ein neues Leben empfangen und sollen nun so handeln, wie es diesem neuen Leben entspricht. Christen sind eine neue Kreatur, wie es der zweite Korintherbrief ausdrückt. Und dieser neue Mensch, diese neue Kreatur, die wir durch den Glauben an Jesus sind, die liegt mit dem alten Menschen im Wettstreit. Den Kampf fechten wir aus. Die beiden Menschen in uns, die sind zu spüren. Da ist ein alter Teil in uns, der an die Sünde gewohnt ist und der uns immer wieder zu ihr hinzieht. Und es gibt aber eben auch einen neuen Menschen, so einen ganz anderen. Der Mensch ist aber eben weder unser Hirn, noch ist er immer da. Erst dadurch, dass wir zu Jesus umkehren, werden wir neu geboren. Und dieser neue Mensch, der empfindet die Regeln des Gesetzes nicht mehr als Last, sondern als Freude, schreibt Paulus. Wir erkennen also nicht nur das Gesetz und finden es richtig, wir freuen uns dran. Wir erkennen es endlich. Das ist wie wenn so ein Schleier aufgeht, das vielen Juden geht es so, wenn die sich bekehren, dass die auf einmal ganz viel wissen. Für die ist das wie wenn dieser Schleier, der drüber liegt, auf einmal offen ist. Wir erkennen, was das Gesetz will. Wir sehen die Wahrheit. Vorher hat die Sünde das so verdeckt. Ja? Und jetzt sehen wir die Wahrheit. Wie hat sich Gott Leben gedacht? Was bringt Erfüllung? Wie falsch war mein Leben bisher? Natürlich ist auch das ein Prozess, aber die Richtung ist klar. Wir lernen Gottes Gebote kennen und freuen uns dran. Und die Gebote sind das genaue Gegenteil von dem, was uns die Welt und ihr Herrscher, der Teufel, einreden wollen. Was erzählt uns denn die Welt? Nimm dir, was du brauchst, sei dein eigener Herr, verwirkliche dich selbst, tu, was du für richtig hältst, glücklich bist du, wenn du möglichst viel Geld hast, rauschende Partys feierst, möglichst oft und mit möglichst vielen verschiedenen Leuten Sex hast, Karriere machst und so weiter. Ihr habt bestimmt schon mal von berühmten letzten Worten gehört. Nennt mir nur einen, der gesagt hat, mein Leben war okay, ich hätte nur 1 Million mehr verdienen müssen. Sagt einen, der gesagt hat, alles war gut, ich hätte mich nur 10-mal öfter ins Koma saufen müssen, ich bin viel zu selten in der Ausnüchterungszelle im Krankenhaus aufgewacht. Das ist alles eine Lüge und die Menschen sind dieser Lüge von Anfang an auf den Leim gegangen. Es ist Betrug, der Teufel hat uns Menschen von Anfang an belogen. Schon damals im Garten Eden hat der Teufel das ganz genau so gemacht. Er hat die Begriffe verdreht, er hat uns Tod für Leben verkauft. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum essen dürft? Lüge! Natürlich hat es Gott nie gesagt. Adam und Eva durften von allen Bäumen essen, nur von einem einzigen nicht. Der Teufel hat es ganz geschickt gemacht, der hat sich dumm gestellt. Hat Gott es wirklich gesagt? Und natürlich wusste der Teufel ganz klar, dass es nur ein Baum war und nicht alle. Suggestivfrage nennen Psychologen sowas, das sind Fragen, bei denen der Befragte beeinflusst werden soll. Der Teufel, der ist unglaublich trickreich. Nein, ihr werdet nicht sterben. Im Gegenteil, ihr werdet sein wie Gott. Deshalb hat er euch das verboten. Er will einfach nicht, dass ihr mit ihm gleichzieht. Aber, also, ich an eurer Stelle, ich bin ja nicht an eurer Stelle, aber ich an eurer Stelle würde mir das nicht gefallen lassen. Ja, dass Gott euch einfach das vorenthält, was euch zusteht. Jemandem, der noch nie Tod gesehen hat, dem kannst du alles erzählen über Leben und Sterben. Und da sind wir übrigens wieder beim Gesetz. Wir können heute nicht mehr behaupten, dass wir nicht wissen, was richtig und falsch ist. Denn genau dazu hat Gott das Gesetz gegeben. Adam und Eva haben nicht gewusst, was Tod und Sterben ist, und sie haben sich entschieden, und zwar sich gegen Gott aufzulehnen, zu sein zu wollen wie er. Und damit kam die Sünde in die Welt, diese Erbkrankheit, die in jedem von uns lebt. Durch einen einzigen Menschen, durch den ersten Adam, kam sie in die Welt und herrscht seitdem. O ich elender Mensch, wer wird mich aus diesem dem Tod verfallenen Leib erretten? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Es ergibt sich also, dass ich mit meiner Vernunft dem Gesetz Gottes diene, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Was wir brauchen, um einer solchen Krankheit Herr zu werden, ist ein Gegenmittel. Und dieses Gegenmittel ist Jesus. Lange hat Paulus so über diesen inneren Zwiespalt gesprochen, über die Diskrepanz zwischen Wollen und Machen. Und er hat ganz klar gezeigt, dass er selber nicht und auch wir nicht in der Lage sind, uns selbst zu retten. Das Wort, das hier mit Erretten übersetzt ist, hat ursprünglich einen Soldaten bezeichnet, der einen verletzten Kameraden vom Schlachtfeld gezogen hat. Ein Soldat, der auf dem Schlachtfeld liegt, der sich nicht mehr wehren kann, der ist verloren. Ja, die Zukunft ist klar tot. Da versagt jede Theorie, jede Kampftaktik, Kriegskunst, Strategie, nützt alles nichts mehr. Und genauso geht es uns, genauso hilflos liegen wir heute da, oder im Moment sitzen und stehen wir halt. Für uns gibt es nur einen Weg und der Weg heißt Jesus. Er, der der einzige Mensch war, der von Anfang bis Ende so gelebt hat, wie Gott es will, er hat mit seinem Tod für uns bezahlt. Und genauso wie Adam als Einzelner mit einer einzigen Tat die Sünde in die Welt gebracht hat, genauso hat Jesus als Einzelner mit einer einzigen Tat die Sünde besiegt. Und wir stehen heute vor der Entscheidung, sagen wir zu Jesus ja oder nein. Was ist jetzt aber dann mit diesem innerlichen Kampf? Weshalb ist dann keine Ruhe? Weshalb ist dann die Sünde nicht einfach weg? Weshalb müssen wir mit diesem Widerspruch leben? Warum können wir nicht einfach so leben, wie wir uns das vornehmen und wie das Gott sagt? Damit uns bewusst wird, wie abhängig wir von Gott sind. Gott will uns in diesen Ursprungszustand zurückführen. Wie war das vorm Sündenfall? Adam und Eva, die haben mit Gott in absoluter Gemeinschaft gelebt, im Garten Eden, und zwar den ganzen Tag. Für die war das nie die Frage, wo ist Gott, wer ist Gott, wie ist Gott? Die lebten zusammen an Ort und Stelle und genau dahin sollen wir wieder kommen, in Gemeinschaft mit Gott. Der Pfarrer Heiko Grimmer hat es mal schön formuliert: Das Gesetz soll das Heil nicht schaffen, sondern es soll den Schrei nach dem Heiland wecken. Gerade dieses ständige Danebendrehen, obwohl wir es besser wissen, genau das macht uns immer wieder klar, wie nötig wir den Heiland Jesus Christus haben. Und noch ein kleiner Trost: Der Teufel ist Energiesparer. Wenn du innerlich und äußerlich immer wieder Anfeindungen erfährst, dann ist das ein Zeichen dafür, dass der Teufel um dich kämpft, und zwar, weil er um dich kämpfen muss, weil er dich noch nicht hat. Kritisch wird es, wenn Ruhe einkehrt, wenn du so komplett mit dir im Reinen bist, wenn du denkst, bei mir ist alles gut, ich bin gut, dann solltest du dein Leben besser mal genau unter die Lupe nehmen. Gerade für uns, die wir an Jesus glauben, gerade für uns, die wir erkannt haben, dass wir nichts bringen können, womit wir Gott beeindrucken können oder in Milde stimmen können, gerade für uns wird dann das Gesetz lebendig. Wir erkennen diese Sünde als ein Ganzes, als ein Paket, als eine riesige Mauer, die unüberwindbar ist. Genau an dem Punkt fallen die Gesetzlichen am Pferd, indem sie behaupten, man kann die Sünde aus eigener Kraft entkommen. Dadurch verleugnen sie Jesus. Aber genau das und nur das ist es, was uns Christen besser macht als andere, nicht unsere Taten, nicht, dass wir so tolle Menschen sind, sondern dass wir erkannt und eingestanden haben, dass wir nichts zu bringen haben, dass unsere einzige Hoffnung Gnade ist, unverdiente Annahme durch Gottes Liebe, durch Jesu stellvertretendes und einmaliges und endgültiges Opfer. Gnade heißt, dass wir nichts tun können, dass Gott uns weniger liebt. Gnade heißt aber auch, dass wir nichts machen können, damit Gott uns mehr liebt. Unsere Heiligung ist ein lebenslanger Prozess. In unserem Inneren tobt der Kampf zwischen diesem alten Menschen, der in der Welt verhaftet ist, und der neuen Kreatur, die wir durch Jesus sind. Unser neues Wesen, mit dem wir das Gesetz als richtig und gut anerkannt haben, hat in uns die Sehnsucht geweckt, danach zu leben. Diese Sehnsucht, dieser innere Kampf soll uns hineintreiben in die offenen Arme Jesu, der zu uns sagt: Komm zu mir, der du mühselig und beladen bist, der du unter deiner Schuld leidest, du bist mein. Und wenn du noch nicht mit Jesus lebst, dann ruft er heute zu dir: Komm zu mir, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht wegschicken. Diese wunderbaren Erkenntnisse dürfen wir heute aus dem Römerbrief mitnehmen. Ich habe es am Anfang schon gesagt, ich bin ein Fan vom Römerbrief und habe mal nachgerechnet. Wenn ihr anfangt, ab morgen, den Römerbrief zu lesen, nur ein Kapitel jeden Tag, und ihr haltet es durch bis zum dritten Advent, dann schafft ihr es exakt 21 Mal durch den kompletten Römerbrief durch. 21 Mal, das haben Psychologen herausgefunden, 21 Mal, das ist die Zahl, die man Dinge wiederholen muss, damit man sie wirklich gefressen hat. Wenn wir diese Erkenntnisse, wenn wir das so richtig fressen würden, das wäre doch ein wirklich lohnender Vorsatz für 2018. Paulus, unglaublich tröstlicher Schlusssatz, soll auch heute unserer sein. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Amen.